Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Saro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Normalerweise sind diese Gespräche ja Open-End, aber im August probieren wir jetzt mal was Neues aus. Jedem stehen ja bekanntlich 15 Minuten Fame zu, wie man so schön sagt. Und hier sind es eben 15 Minutes of Hype. Das heißt, ein Gast oder eine Gästin, 15 Minuten exakt, keine Sekunde länger und ansonsten keine Regeln. Ein bisschen so, wie ich mir Speed-Dating vorstelle. Und nach den 15 Minuten ist dann noch wirklich Schluss, auch wenn wir eigentlich noch mitten im Satz. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen an dich. Und das ist, wer bist du und was machst du?
Okay, also ich bin Götz Gramlich, 48 Jahre alt, lebe und arbeite in Heidelberg, habe ein kleines Studio hier am hinteren Ende von Heidelberg in Handschuhsheim, bin verheiratet und habe zwei Kinder.
Alright. Wir haben gerade eben schon gesprochen über die älteren Semester. Und dass das ja so ein bisschen als Vorbild dienen kann. Und ich hatte ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit das Vergnügen, mit einem deiner Mentoren auch ein Gespräch zu führen, mit Niklaus Troxler. Und wie alt ist Niklaus jetzt?
Wie alt ist Niklaus? Niklaus ist Mitte 70.
Ja, also ist auf jeden Fall ein solides Alter schon. Und das ist ja irgendwie ein schönes Beispiel dafür eben, dass diese Arbeit in diesem Designbereich eigentlich bis zum Ende, sagen wir mal, einfach gehen kann. Weil es ja auch im Idealfall eine Leidenschaft sein sollte und nicht ein Broterwerb.
Absolut.
Geht es dir da auch so?
Ja, also Niklas ist tatsächlich in der Hinsicht natürlich ein tolles Vorbild, weil er immer Spaß bei der Arbeit hat, immer noch, und auch immer neugierig geblieben ist und offen für Neues geblieben ist und sich also auch mit der Arbeit, würde ich mal sagen, mental fit hält. Ja. Bei ihm vielleicht sogar aktuell auch körperlich fit hält. Er macht ja diese Tape-Arbeiten, ich manchmal auch denke, wow, da steht er auf der Leiter in schwindelerregender Höhe. Ja, anyway, also Niklas ist definitiv ein Vorbild und mir macht es große Freude zu sehen, wie er immer noch aktiv ist und selber dabei auch Spaß hat. Ein anderer, ähnliches, ja, noch ein bisschen älter, ist der Klaus Steck hier in Heidelberg, mit dem ich auch oft Kontakt habe, ist auch schön zu sehen, wie der immer noch eigentlich nur für sich jeden Abend da sitzt, arbeitet und Freude daran hat. Mhm. Also Niklaus habe ich auch mal eine Zeit lang gearbeitet, Anfang der 2000er. Und das war mit Sicherheit auch eine super prägende Zeit.
Aber dein Weg zum Design war ja gar nicht ganz so geradlinig, wenn ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt, dass du ein wenig Umwege hattest, oder?
Ja, also ich sage auch ganz gerne, ich habe erst machen müssen, was ich eigentlich nicht so gerne machen wollte, um rauszufinden, was ich eigentlich machen will. Also ich habe klassisch natürlich nach dem Abi erstmal Zivildienst gemacht und habe mich auch da erstmal dann ausgetobt, sprich war auch einiges an Feiern und viel aus. Danach habe ich noch als Pfleger gearbeitet, auch die beiden Sachen waren sicherlich auch irgendwo prägend. Pfleger sein hat mich dann doch ein bisschen deprimiert, muss ich sagen. Und das waren auch nicht mal die Patienten, sondern es war eher auch das ganze Umfeld. Dann habe ich gar nicht so richtig gewusst, was ich machen wollte und habe eigentlich dann das gemacht, was so viele in meinem Alter gemacht haben. Ich habe dann erstmal BWL studiert. Allerdings hat es auch, es hat tatsächlich eine Vorlesung Wirtschaft und Mathematik gebraucht, um mir zu zeigen, dass das nicht funktionieren wird.
Ja, wirklich, war es so schnell.
Ja.
Ich muss sagen, Wirtschaft hätte mich, glaube ich, interessieren können. Ich glaube, ich hätte es durchaus, ja, also bei mir war es genauso. Meine ganzen Freunde haben alle Wirtschaft studiert, BWL oder VWL. Und ich fand es schon faszinierend. Vor allem so Spieltheorie und solche Sachen sind dann ja schon irgendwie ganz witzig. Allerdings glaube ich, ich hätte halt niemals in dem Bereich dann arbeiten können, weil es halt doch irgendwie ein bisschen die Personifizierung des Teufels ist am Ende.
Ja, aber bist du gut in Mathe?
Ehrlich gesagt, ich glaube, die Basics, die man letzten Endes für Wirtschaft braucht, die kriege ich, glaube ich, noch hin.
Okay, gut. Dann bist du definitiv besser gerüstet in der Hinsicht als ich, weil ich erinnere mich an diese erste Stunde, es waren zwei Doppelstunden und in der ersten Doppelstunde wurde praktisch alles an Mathematik wiederholt, was man bis zur 13. Klasse hatte.
Mhm.
Und da bin ich dann auch schon eigentlich die letzte Viertelstunde ein bisschen ausgestiegen und in der zweiten Doppelstunde kam gefühlt nochmal so viel drauf. Und da war mir klar, das kann nicht funzen. Na anyway, also dann habe ich das auch geschmissen. Habe dann das nach dem Semester das Fach gewechselt, habe noch Kommunikationswissenschaften und Soziologie studiert, aber hauptsächlich nebenbei in der Bar gearbeitet. Was auch schön war, war eine gute Zeit. Und da wiederum habe ich dann angefangen, auch im Prinzip wieder künstlerisch tätig sein. Ist jetzt zu hoch gegriffen. Ich habe einfach, wie früher, ich habe schon immer gerne gezeichnet, gemalt, Comics und so Sachen, die haben mich interessiert. Und dann habe ich Flyer für die Bar gestaltet, auf natürlich einem sehr einfachen Niveau, aber habe dann festgestellt, okay, ja, das ist tatsächlich was, was mich dann doch irgendwie interessiert, macht mir großen Spaß. Und habe dann klassisch Praktikum in der Werbeagentur gemacht, habe dann auch angefangen, für die zu arbeiten und mich parallel auf Schulen beworben. Das ist auch.
Darf ich noch kurz fragen, Kommunikationswissenschaften hast du gesagt, hast du angefangen.
Ja, ja.
Was ist das überhaupt? Ich habe mir wirklich eigentlich keine Ahnung, was das bedeutet.
Also es war Soziologie mit Kommunikationswissenschaften, so ist es. Ja gut, am Ende, klar, Soziologie, logisch, ne, Gesellschaftsgeschichten und Kommunikationswissenschaften war so ein bisschen auch Mimik, Gestik, solche Dinge, also wie wirke ich auf Menschen, wie kann ich Menschen lesen, wie kann ich auch kommunizieren, was ich eigentlich kommunizieren möchte.
Aber was war dein
dafür,
Gedanke
was da,
dabei,
das auszuwählen? Warum ich das studiert habe? Ah, gute Frage. Ich glaube, ging dann ja auch in so Richtung Marktforschung. Ich hatte auch mal so ein Praktikum in der Marktforschung gemacht, da durfte ich dann PowerPoints klicken, das fand ich auch irgendwie total schön. Und ich glaube, das war eigentlich der Weg. Und natürlich musste ich ja was anderes studieren. BWL war es nicht. Und ich wollte auch weiterhin die Unterstützung meiner Eltern, also musste ich dann auch irgendwie ein Fach vorbringen. Und es lag irgendwie nahe, da sind dann auch Freunde gewechselt in das Fach. Und da dachte ich, okay, komm, dann machst du mit. Ne? Aber am Ende gab es so zwei, drei Seminare, wo ich denke, wow, die waren irgendwie schon hilfreich. Da denke ich auch immer wieder mal dran, wenn ich vor Kunden präsentiere. Aber im Großen und Ganzen war meine Studienzeit zumindest die erste. Das war in Bamberg. Da ging es eigentlich hauptsächlich eher darum, mal von zu Hause weg zu sein und Studentenleben an sich entdecken und genießen. Mhm. Sprich, ich war viel aus, habe viel in der Gastro gearbeitet, war eigentlich sehr nachtaktiv. Und es war auch eine schöne Zeit. Es war eine sehr unbeschwerte Zeit. Und das ist tatsächlich was ich, also ich arbeite auch hin und wieder immer mal mit Studenten, was ich so ein bisschen heutzutage vermisse. Also ich hatte damals überhaupt gar keine Existenzängste. Man hat so mehr im Jetzt eigentlich gelebt. Und irgendwie hat sich dann doch irgendwie alles zusammengefügt.
Mhm. Aber das, wenn du sagst Soziologie und Kommunikationswissenschaften, dann stellt sich bei mir so ein bisschen gleich die Frage Henne-Ei. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, die Arbeiten, die du jetzt machst, sind ja auch sozialkritisch zu einem gewissen Grad. Ja. Ich meine, das Plakat ist ja auch, würde ich sagen, in dem ganzen Design vielleicht das Medium, wo man noch am ehesten die Chance hat, tatsächlich auch eine soziale Message irgendwie mitzugeben und nicht am Ende einfach nur halt Werbung zu produzieren. Und du bist auch Initiator von Mut zur Wut.
Wie?
Habe ich es richtig gesagt? Initiator, ja?
Ja, Co-Initiator.
Co-Initiator. Ja. Und ich meine, da geht es ja genau darum eigentlich, sozialkritische Messages eigentlich geschickt zu verpacken vielleicht.
Ja, das sind jetzt natürlich zwei oder drei große Felder. Ob wir die jetzt in 5 Minuten baggern können,
lass es uns einfach probieren,
ist eine gute Frage. Also prinzipiell ist Plakatgestaltung nach wie vor, finde ich, super interessant. Mit Sicherheit wurde ich da ein bisschen auch durch Niklaus Troxler inspiriert, der wirklich da ein Meister seines Faches ist und auch in der Zeit in der Schweiz. Also generell muss man sagen, ich bin auch über ihn gestoßen, weil ich selber schon Anfang 2000er super viel Plakate gemacht habe. Also bei mir war das so klassisch. Ich habe erstmal für die regionale Kultur gearbeitet, für kleine Clubs, viel Rave, und hatte wahnsinnig Spaß am Plakate gestalten. Ich konnte gar nicht sagen, wieso, ich habe es einfach gerne gemacht. Und dann war ich bei ihm und habe dann irgendwann auch so, möchte jetzt nicht sagen, die Wissenschaft dahinter oder die Tradition oder sonstiges irgendwie verstanden, sondern ich habe verstanden, dass es in der Gestaltung doch eine rechte Herausforderung ist, ein gutes Plakat zu machen, weil man eben Sachen runterkomprimieren muss. Und ich kann nicht wie im Editorial eine schöne gestalterische Idee haben, die ich dann über mehrere Doppelseiten entfalte, sondern ich muss es schaffen, ein Bild zu generieren, was auf Anhieb irgendwie zumindest neugierig macht. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und das
aber ist wenn ich da kurz reinhaken darf, weil ich finde eigentlich, dass das in jeder Form von Kommunikation eigentlich die beste Herangehensweise ist, dass man versucht, die Sachen auf wirklich den kleinsten Nenner runterzubrechen, weil das Problem ist ja häufig in Diskussionen, dass man sich total verrennt und dass die Leute eigentlich von unterschiedlichen Punkten sprechen, die ganze Zeit aber meinen, sie sind auf derselben Wellenlänge. Und ich glaube, dafür ist es sehr, sehr wichtig, und vielleicht kommt da dein Kommunikationswissenschaftsstudium mal wieder rein, eben so Sachen wirklich zu packen und zu sagen, das hier, das ist jetzt der Punkt, um den es jetzt gerade geht.
Vielleicht, ja. Kann gut sein. Macht durchaus Sinn, wenn man das so hat. Ja. Ich meine, wenn man es jetzt wieder auf die Gestaltung umwälzt, weißt du, wir haben ja verschiedene Ebenen. Wir haben ja also typografische Ebenen, ne? Wir haben bildliche Ebenen. Beim Bild hast du dann auch wieder Abspaltung in ILU, Foto, Collage, weiß der Geier was. Dann gibt es noch die Verbindung von diesen beiden Ebenen. Aber am Ende braucht es halt immer eine super gute Idee irgendwie. Ne? Und da bin ich auch, also das ist was, was mich auch über die Jahrzehnte hinweg immer weiter und immer mehr begeistert, einfach gute Ideen, weil ich habe auch das Gefühl, das ist so die langlebigste Währung in unserem Business. Ne? Gut, okay, und das ist also diese, sagen wir jetzt mal, so diese Plakatgeschichte. Ne? Und irgendwann habe ich dann, natürlich auch im Studium, wenn man dann mal so guckt sich Rambo an, zum Beispiel mit seinen Anschlägen gegen rechts, hat schon sehr früh auch Stellung mit Klaus Steck natürlich auch. Und ich hatte Mitte 2000er mit einem damaligen Bekannten, hatten wir eine Ausstellung organisiert, die hieß 30 Anschläge. Da hatten wir 30 Leute eingeladen, macht gesellschaftskritische Plakate, wir stellen die in der Stadt aus. Und das war so eigentlich auch der Zünder für Mut zur Wut, was dann 5 Jahre später an den Start ging. Das ist im Prinzip ein ähnliches Format. Das habe ich dann mit dem lokalen Plakatierer nochmal etwas modifiziert, indem wir einen Wettbewerb draus gemacht haben. Weil eigentlich war schon die Idee, wenn wir es schaffen, irgendwie die Leute mal ein bisschen zum Andersdenken bringen oder dazu bringen, mal die Perspektive zu wechseln mit dem, was wir machen, nämlich mit dem Grafikdesign, dann ist schon viel erreicht. Und wenn wir einen Wettbewerb daraus machen, dann erreichen wir noch mehr Leute und auch die Leute, die sich Gedanken drüber machen, was stört mich eigentlich und das auf ein Blatt Papier bringen, die tun ja im Prinzip schon diese Perspektivwechsel vollziehen. Und da kommen jetzt komme ich wieder aufs erste Thema, nämlich Plakatgestaltung oder Kommunikationsdesign an sich ist ja sozusagen eine gelernte Fähigkeit, eben Dinge runterzubrechen. Mhm. Ja, also das ist ja was, wir müssen uns ja immer in verschiedene Branchen reindenken, beziehungsweise Leute kommen zu uns und haben eigentlich ein Problem, die haben ein Kommunikationsproblem. Also die wollen was bewerben oder die wollen in einer bestimmten Art und Weise nach außen was darstellen. Und das ist ihr Problem und wir liefern die Lösung. Das heißt, wir tun das dann alles total runterrippen, bis aufs nackte Gerüst, schön machen und neu präsentieren, sodass es möglichst schnell rezipiert werden kann. Und das, dachte ich eigentlich immer, ist doch was, was man auch mal für das Gute einsetzen kann. Also im Prinzip auf solche Dinge aufmerksam machen und bestenfalls Leute zum Nachdenken anzuregen.
Ich glaube, deswegen ist es auch wirklich ein oder vielleicht das wichtigste Talent als Gestalter oder Gestalterin oder in diesem, wenn man eben diese Aufgabe sucht, Sachen zu kommunizieren, ist vielleicht nicht mal das Kommunizieren selber, sondern als die Grundlage ist das Verständnis ja eigentlich, dass man, dass der Geist irgendwie auf eine Art funktioniert, dass man sich eben nicht verrennt in die Sachen, sondern dass man irgendwas begreift, auseinanderbrechen kann in einzelne Teile und dann sagt, das funktioniert deswegen nicht und wie setze ich das jetzt wieder zusammen, weil gerade das bei, auch wenn man mit Kunden dann eben arbeitet, habe ich immer festgestellt, steht den Kunden, die stehen sich selber im Weg, weil sie zu nah an den Sachen dran sind und das irgendwie als ganzes Großes begreifen wollen und so funktioniert die Welt nicht.
Absolut.
Und Mut zur Wut war auch so ein Herzensdrang, irgendwie wirklich was Gutes zu bewegen dann für dich.
Ja, also unterm Strich ja, klar. Also der Drive war immer.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.